Im Buch Esther, da wird uns von dem König Ahasveros berichtet. Und er war ein ziemlich brutaler König, wenn man so das Buch Esther liest und so da auch zwischen den Zeilen ein bisschen liest. Und eine Sache bei ihm war so, man durfte zu ihm nicht einfach so hineingehen, sondern wenn man gerufen wurde. Und wenn man einfach so zu ihm hineinkam in seinen Thronsaal, dann wurde man getötet. Es sei denn, der König hat das goldene Zepter einem entgegengestreckt. Könnt ihr nachlesen im Buch Esther. Buch Esther liest sich sowieso relativ leicht. Aber warum erzähle ich das? Weil ich so froh bin, dass wir einen anderen König haben. Einer, der zu uns sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder den werde ich nicht hinausstoßen, je nach Übersetzung. Und genau das ist die Jahreslosung für 2022. Und ich finde die sehr, sehr schön, weil egal, was dieses neue Jahr bringen wird, wir wissen es nicht, was auf uns zukommt, aber dieses Wort Jesu bleibt bestehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen über die Jahreslosung nachdenken, aber nicht nur über diesen einen Vers, Johannes 6, Vers 37, sondern über den Abschnitt, in dem dieser Vers auch steht. Und würde mit euch gerne lesen, Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 25 bis 40. Johannes 6, 25 bis 40. Als sie ihn dann auf der anderen Seite des Sees angetroffen hatten, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Wunderzeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die für das ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater besiegelt. Da entgegneten sie ihm: Was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Das Werk Gottes besteht darin, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da fragten sie ihn: Welches Zeichen tust du nun, damit wir es sehen und zum Glauben an dich kommen? Womit kannst du dich ausweisen? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste zu essen bekommen, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Himmelsbrot gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Himmelsbrot. Denn das Brot Gottes ist das, welches aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da riefen sie ihm zu: Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Da sagte Jesus zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmermehr hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals wieder dürsten. Aber ich habe euch schon gesagt, ihr habt mich wohl gesehen, glaubt aber doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem dem, was er mir gegeben hat, nichts verloren gehen lasse, sondern es am jüngsten Tage auferwecke. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Ich möchte noch mal gern kurz beten, ihr dürft gern dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass wir in dir einen König haben, der uns nicht hinausstößt, sondern der uns gerne annimmt. Danke dafür, dass wir dein Wort heute Morgen lesen können. Danke, dass wir mit diesem Wort in das neue Jahr starten können. Und ich bitte dich um deinen Segen für diese Predigt, dass du mir hilfst beim Reden und uns allen beim Zuhören und auch beim Annehmen und beim Tun von dem, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, Ja, ich möchte mit euch heute drei Punkte anschauen, hier in diesem Abschnitt. Der erste heißt, Jesus stillt den Lebenshunger. Der zweite heißt, Jesus nimmt die Sünder an. Und der dritte, Jesus bringt uns ans Ziel. Der erste, Jesus stillt den Lebenshunger. Um diesen Abschnitt, den ich hier gelesen habe, richtig zu verstehen, müssen wir ein bisschen wissen, in welchem Zusammenhang er steht, weil ich habe ihn ja doch jetzt etwas aus dem Zusammenhang hier rausgerissen. Eigentlich müssen wir das ganze Kapitel lesen, aber das wäre dann wieder zu viel für heute Morgen. Deswegen versuche ich euch das kurz zu erklären, was da so davor steht. Also einen Tag, bevor das geschehen ist, was wir hier gelesen haben, da hat die sogenannte Speisung der 5000 stattgefunden, bei der Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen eine riesige Menschenmenge satt gemacht hat. Und die Menschen waren deswegen total begeistert von Jesus. Sie waren so begeistert von ihm, dass sie ihn zum König über Israel machen wollten. Aber Jesus wollte das nicht. Er hat sich zurückgezogen auf den Berg, und, ja, um sich ja, dieser Sache zu entziehen, damit Gewalt zum König gemacht zu werden. Und in dieser Nacht sind dann seine Jünger mit dem Schiff über den See gefahren, ohne ihn. Er ist über den See gegangen, ist ihnen noch auf dem See begegnet, als ein Sturm war, und ist jetzt auf der anderen Seite des Sees Genezareth, als dort, wo am Tag vorher dieses Wunder der Speisung der 5000 stattgefunden hat. Irgendwo in der Nähe von Kapernaum oder in Kapernaum selbst, das wissen wir nicht genau. Und genau da, auf dieser anderen Seite des Sees, entwickelt sich jetzt also dieses Gespräch, von dem wir gerade auch gelesen haben. Wie gesagt, die Menschen, die waren von diesem Wunder Jesu begeistert. Und es war ja auch wirklich eine große Sache gewesen, die Jesus gemacht hat, mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Mann satt zu bekommen, Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet, die sicherlich aber auch dabei waren. War eine große Sache. Vielleicht für uns heute nicht mehr ganz so spektakulär, die wir volle Supermarktregale kennen und Großhandel kennen und sowas. Aber für die Menschen damals, die noch genau wussten, wie viel Arbeit, Zeit und Mühe in nur einem einzigen Brot steckt, da war das was wirklich Großes. Die wussten, was es bedeutet, auszusäen und das Getreide wachsen zu lassen und dann Unkraut zu jäten, zu ernten, Mehl zu mahlen, Brot zu backen, da steckte viel, viel dahinter. Wir, die wir das heute einfach beim Bäcker oder im Supermarkt einkaufen, haben das gar nicht mehr so vor Augen vielleicht. Und viele von den Menschen damals, die da dieses Wunder miterlebt haben, die wussten auch noch, was es bedeutet, Hunger zu haben. Die wussten, was es heißt, wenn man abends nichts zu essen hat und am nächsten Tag auch nichts zu essen. Und dann kam dieser Jesus, und er kann aus so gut wie nichts mehr als genug für alle machen. Also ein Mann, in dessen Nähe man sich keine Sorgen mehr machen musste, ob die nächste Mahlzeit gesichert ist oder nicht, sondern die war einfach da. Und so einen, den wollten sie gern zum König haben. Aber Jesus wollte nicht so ein Brotkönig sein. Und das will er auch bis heute noch nicht, weil er den Menschen viel mehr geben möchte als nur das tägliche Brot. Und das macht er ihnen auch sehr deutlich durch seine Antwort, die er ihnen gibt, weil er, eigentlich macht er sie durch seine Antwort ja neugierig, weil diese Antwort, die er ihnen gibt, gar nicht wirklich zur Frage passt. Die Frage der Menschen war ja, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Sie wussten noch gestern das Wunder auf der anderen Seite des Sees. Wir haben gesehen, die Jünger steigen alle ins Boot, fahren darüber, Jesus war nicht bei ihnen. Und jetzt, heute treffen wir ihn auf dieser anderen Seite des Sees. Wie ist er hierher gekommen? Wann bist du hierher gekommen? Das ist ihre Frage. Und seine Antwort, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Wunderzeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die für das ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird. Denn diesen hat Gott der Vater besiegelt. Und da sehen wir, dieses Wunder, das er getan hat, das hatte nicht einfach nur das Ziel, die Menschen satt zu machen. Sicherlich auch, aber das eigentliche Ziel geht weit darüber hinaus. Denn Dieses Wunder sollte Jesus ausweisen als den von Gott gesandten Messias. Und natürlich waren Jesus auch die leiblichen Bedürfnisse der Menschen ein Anliegen und er hatte wirklich das Anliegen, ihnen zu essen zu geben. Wir wissen, im Vater unser ist ja auch eine Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott ist durchaus auch um unseren Körper besorgt. Aber das eigentliche Ziel, das er hatte mit diesem Wunder, ging weit darüber hinaus, als nur den Hunger im Magen zu stillen. Er wollte die Leute dazu bringen, an ihn zu glauben. Und genau dieses Ziel hat Jesus heute noch. Er möchte, dass Menschen an ihn glauben und ihm ihr Vertrauen schenken. Und er spricht heute vielleicht nicht mehr durch diese großen Wunder wie Speisung der 5000 zu uns, aber er spricht durch ganz alltägliche Dinge zu uns. Dadurch, dass heute Morgen die Sonne aufgegangen ist, vielleicht auch durch ein Unwetter, durch den Wechsel der Jahreszeiten, durch Saat und Ernte, durch Tiere und Pflanzen, durch die ganze Schöpfung. Und wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann findet man ganz, ganz viele Hinweise auf Gott, wenn man sie denn wahrnimmt, beziehungsweise wahrnehmen will. Und ich bin so froh, dass ich als Christ nicht einfach an blinden Zufall und viel Zeit glauben muss, um diese Welt zu erklären, sondern dass ich an einen genialen Schöpfer glauben darf. Einer, der wirklich in dieses ganze Universum, in unsere Welt so viel Ordnung hineingelegt hat, damit man ihn erkennen kann. So viel geniale Dinge, bis ins kleinste Detail, alles durchdacht. Und so sehen wir, die Schöpfung ist sozusagen das allgemeine Reden Gottes zu allen Menschen, weil alle Menschen diese Schöpfung wahrnehmen können und darüber nachdenken können und letztlich zum Schluss kommen müssen, das kann doch kein Zufall sein, was wir hier haben. Dann gibt es aber auch das spezielle Reden Gottes zu den Menschen. Und ich denke, jeder Christ hat es schon erlebt, dass Gott auf unsere Gebete gehört hat, dass er Gebetserhörungen erlebt hat. Und auch viele Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, haben sich doch in Notsituationen an ihn gewandt und Gott hat ihnen geholfen. Und natürlich wollte Gott ihnen gerade auch in dieser speziellen Situation helfen, aber auch hier geht sein eigentliches Ziel darüber hinaus. Er wünscht sich, dass Menschen seinen Sohn Jesus Christus, dass sie an ihn glauben, dass sie ihm vertrauen. Weil Jesus ist nicht einfach nur ein Dienstleister, an dem wir uns wenden, wenn wir gerade ein Problem haben und er löst es und danach lassen wir ihn wieder gehen, sondern er ist einer, der unser ganzes Leben haben möchte, unser ganzes Leben verändern möchte. Und wenn wir Christen sind, dann sollen uns Gebetserhörungen auch dabei helfen, ihm mehr zu vertrauen und den Menschen, die sich an ihn wenden, die noch nicht an ihn glauben und deren Gebete er trotzdem erhört, hat er das Ziel, dass Menschen anfangen, an ihn zu glauben, ihm ihr Vertrauen schenken. Und durch Jesus bekommt unser Leben eine neue Richtung und eine ganz neue Perspektive. Er gibt unserem Leben einen bleibenden Wert und er stillt unseren Lebenshunger. Das Brot, das wir heute Morgen gegessen haben oder das wir heute Abend essen, das wird uns morgen nicht mehr satt machen. Das hilft für kurze Zeit. Und so ist es auch mit irdischen Dingen. Irdische Ziele, so schön und so edel, wie sie auch sein mögen, die können uns nicht dauerhaft befriedigen. Der Dichter Wilhelm Busch hat mal gedichtet, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Und das kennen wir vielleicht, wir wünschen uns irgendwas und dann haben wir das erreicht und dann denken wir, jetzt sind wir glücklich und das hält 2 Wochen und dann merken wir, oh, irgendwie hätten wir doch noch gern ein bisschen mehr. Und Jesus selbst hat auch gesagt, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was bringt es, wenn wir satt und reich auf dem Weg in die Hölle unterwegs sind? Und der ja, einer der reichsten Männer, die jemals gelebt haben, der König Salomo, der hatte eigentlich alles, was man sich auf dieser Welt wünschen kann. Er hatte Macht, er hatte Ruhm, Weisheit, Reichtum, er hatte Frauen über Frauen, er konnte gigantische Projekte planen und hatte auch die Möglichkeit, diese Projekte auszuführen. Und trotzdem muss er am Schluss sagen, in Prediger 2, Vers 11, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Ein Haschen nach Wind versucht, den Wind einzufangen, es funktioniert nicht. Die Dinge, die uns diese Welt bietet, so schön sie sind, hinterlassen doch letztlich noch einen schalen Nachgeschmack. Ohne Jesus finden wir keine echte Erfüllung. Aber mit Jesus kann man ja dagegen aus weltlicher Sicht ein völlig unbedeutendes Leben haben, einen völlig unbedeutenden Beruf haben und trotzdem ein erfülltes Leben führen. Egal, ob ich bei Heidenhain Messgeber zusammenbaue oder meinen Kindern eine Brotzeit richte oder ein Treppenhaus putze, wenn ich das für Jesus tue, dann ist es sinnvoll und erfüllend, weil ich eben eine neue Perspektive habe, weil ich diesem Jesus gehöre, der meinen Lebenshunger stillt und der mir auch in kleinen Aufgaben Erfüllung schenkt, weil ich es für ihn tue. Jesus stillt den Lebenshunger. Und wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus nimmt die Sünder an. Wir singen manchmal das Lied, und damals bei der Evangelisation haben wir es ganz besonders oft gesungen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das stimmt. Im Text haben wir es schwarz auf weiß stehen. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Ich lese nach der Übersetzung von Menge. Da klingt es ein bisschen anders als in dem offiziellen Text von der Jahreslosung. Aber wenn wir ehrlich zu Jesus kommen, dann wird er uns nicht hinausstoßen. Und wenn wir uns so anschauen, wen er alles schon angenommen hat, dann erkennen wir, dass diese Aussage durch und durch wahr ist. Er hat zum Beispiel Saulus angenommen, also einen, der seine Gemeinde bis aufs Blut verfolgt hat. Er hat John Newton, einen Sklavenschiffskapitän, angenommen. Er hat Prostituierte, Drogensüchtige, Alkoholiker angenommen. Er hat einen Heuchler wie mich angenommen. Es ist also wirklich so, wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Aber er wird denjenigen auch nicht so lassen, wie er ist. Aus Saulus hat er einen Paulus gemacht. Aus dem Sklavenschiffskapitän einen Prediger des Evangeliums und Dichter von schönen christlichen Liedern. Auch das bekannteste christliche Lied Amazing Grace kommt von ihm. Aus dem Drogenabhängigen hat er einen liebenden Familienvater gemacht und so weiter. Jesus nimmt die Sünder an, das ist die frohe Botschaft, die wir haben, das ist das Evangelium. Aber die frohe Botschaft hört nicht bei der Annahme auf, sondern sie geht weiter. Jesus macht was Neues aus diesen Menschen, die er angenommen hat. In dem Lied von Manfred Siebald geht es weiter in der dritten Strophe mit Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und das ist genau die Chance, die Jesus uns gibt. Er macht aus uns neue Menschen und er stößt uns auch dann nicht hinaus, wenn wir mal versagen. Und es gibt viele unter uns, auch hier in Traunreuth, die immer wieder mit derselben Sünde zu kämpfen haben. Und die auch immer wieder in die gleiche Falle tappen, in die gleiche Sünde fallen. Und die darüber verzweifeln könnten, dass sie so verdorben sind, uns einfach nicht auf die Reihe kriegen, es besser zu machen. Und ich selber bin da keine Ausnahme. Meine Weste ist lange nicht so weiß wie das Hemd, das ich heute Morgen trage. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, immer wieder im selben Dreck zu liegen. Aber auch hier gilt das Wort Jesu: Wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Und Menge versucht hier in seiner Übersetzung mit dem Wort nimmer auszudrücken, was im griechischen Grundtext steht. Dort steht nämlich dieses: Ich werde ihn nicht hinausstoßen oder nimmer hinausstoßen. Das steht für dieses Nicht, das die stärkste Verneinungsform von etwas Zukünftigem. Das bedeutet also, dass Jesus, wenn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, dass er damit sagt, wer zu mir kommt, den werde ich niemals, keinesfalls, sicherlich nicht, nie und nimmer hinausstoßen. Und das finde ich eine wirklich frohe Botschaft fürs neue Jahr. Und ihr kennt vielleicht diesen inneren Kampf, den man immer wieder hat mit der Sünde, und man ringt und man versucht zu widerstehen, man fällt doch wieder und man könnte verzweifeln über sich selbst. Und Luther hat diesen Kampf, ja, aber auch die Zuversicht, die uns Christus gibt, folgendermaßen ausgedrückt. Und ich finde es sehr schön, deswegen lese ich es euch mal vor. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, wenn ich auch noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater: Dieses Anhängsel, Luther bezeichnet sich hier als dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Und ich finde, Luther drückt es hier sehr schön aus. Einerseits diese Verzweiflung, wenn man als Christ schon wieder gesündigt hat, schon wieder versagt hat. Andererseits aber auch die Zuversicht, dass unser Heil eben nicht von unserer Leistung abhängt, sondern von Jesu Erlösungswerk. Und dieses Wissen, dass Jesus nicht hinausstößt, auch wenn wir zum x-ten Mal versagt haben, das gibt uns Mut für den weiteren Weg mit ihm. Aber dieses Wissen ist natürlich auch kein Freibrief zur Sünde, sodass ich sagen könnte, weil Jesus mir ja sowieso vergibt, kann ich ja munter drauf lossündigen, ist doch alles egal. Wer so denkt, der ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Kind Gottes. Und wer so denkt, der sollte sich dringend über seinen Glaubensstand Gedanken machen. Aber für diejenigen, die wirklich gegen die Sünde kämpfen, die trotzdem versagen, da ist diese Botschaft ja, wie Balsam für die Seele. Wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Ich weiß noch, wie ich als junger Mann in meiner Junggesellenwohnung vor meinem Sofa gekniet bin und wirklich verzweifelt war über meine Sünde. Weil ich als Christ schon wieder in dieselbe Sünde gefallen war. Und ich war so niedergeschlagen. Ich habe echt daran gezweifelt, ob ich überhaupt ein Kind Gottes noch bin. Und ob Jesus so einen Versager wie mich eigentlich irgendwie noch gebrauchen könnte. Und da vor dem Sofa gekniet und gebetet und geweint wahrscheinlich. Und dann weiß ich nicht mehr, ob es während des Gebetes war oder danach, hat das Telefon geklingelt. Und ich bin hingegangen und am Apparat, da war ein Bruder aus der Gemeinde. Und der hat mich gefragt, ob ich einen Dienst übernehmen könnte. Und das war für mich, als ob die Sonne aufgehen würde in meiner Dunkelheit. Dass Jesus mich tatsächlich noch gebrauchen möchte, mich, diesen verdorbenen Versager. Und das war für mich damals eine riesige Ermutigung. Jesus nimmt die Sünder an und wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Und manchmal bleiben uns bestimmte Kämpfe im Leben erhalten. Manche Sünden, die können wir überwinden, mit anderen, da kämpfen wir unser Leben lang. Ich möchte euch eine kurze Andacht vorlesen, die dieses Thema etwas behandelt. Das heißt, haben Sie sich schon einmal gefragt, wie das Leben aussehe, wenn Sie nicht mit dieser einen Versuchung belastet wären, mit dieser besonderen Schwäche? Wir alle haben von Menschen gehört, die jahrelang mit schlimmen Süchten zu kämpfen hatten, aber eines Tages merkten, dass der entsprechende Geschmack völlig aus ihrem Mund verschwunden war. Sie waren nicht nur dem festen Griff der Sucht entkommen, sondern verspürten auch gar keine Verlockung mehr. Was würden wir darum geben, dass der Herr uns auf genauso dramatische Weise und endgültig von unseren hartnäckigen Sünden befreite? Gott könnte natürlich so handeln. Manchmal tut er es auch. Ich bin mir aber nicht so sicher, dass es auch so ein großer Segen wäre, wie wir vielleicht meinen. Was würde geschehen, wenn Gott uns sofort und dauerhaft vom immer wiederkehrenden Kampf gegen bestimmte Sünden befreite? Würden wir dazu neigen, unabhängiger zu sein, weil wir meinten, weniger auf seine tägliche Überwindergnade angewiesen zu sein? Würden wir irgendwie davon überzeugt sein, wir hätten dieses Problem durch schiere Anstrengung und Willenskraft eigenständig gelöst? Würden wir uns voller Stolz selbst zuschreiben, dass wir etwas überwunden haben, was, solange wir uns erinnern können, mit solch einem beängstigenden Kampf verbunden war? Ich frage mich, ob wir nicht diesseits des Himmels besser dran sind, wenn wir mit diesen Achillesfersen zu kämpfen haben. Mit diesen ständigen Versuchungen, von denen Gott uns offensichtlich befreien könnte, was er aber in seiner Weisheit und eben auch in seiner Gnade nicht tut. Sie bleiben, damit wir ihn um seine Hilfe bitten, damit wir sie überwinden. Ich glaube, Christus wird in unseren Augen größer, indem er unser Retter und Befreier bleibt, statt dass wir jede Prüfung mühelos mit der besten Note bestehen. Immer wieder haben wir Gelegenheiten, uns ihm und seinem Wort zuzuwenden, uns vor ihm zu demütigen und uns seiner Gnade anzuvertrauen. Angesichts dessen können wir nicht davon sprechen, dass er es unterlassen würde, auf uns Acht zu haben oder uns zu helfen. In Wirklichkeit erweist sich gerade bei solchen Gelegenheiten seine Gnade und Macht. Jesus nimmt die Sünder an, aber er verändert sie auch. Und wie er uns verändert, wie er dich verändert, das dürfen wir ihm überlassen. Aber eins ist ganz klar, er macht es gut. Wir kommen zum dritten Punkt. Jesus bringt uns an das Ziel. So sicher wie unser Herr unser Leben auf der Erde in der Hand hält, so sicher bringt er uns auch an das Ziel, das er mit unserem Leben hat. Und wenn wir die Verse 38 bis 40 lesen, dann wird deutlich, wie gut es uns bei Jesus geht. Ich lese ihn noch mal kurz vor. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem dem, was er mir gegeben hat, nichts verloren gehen lasse, sondern es am jüngsten Tag auferwecke. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Die Frage ist, wer kann dir mehr bieten als diese Gewissheit? Niemand. Und diese Gewissheit, die sollten wir uns nicht rauben lassen. Der Pfarrer Wilhelm Busch, der schreibt über das Thema Heilsgewissheit Folgendes. So oft ich auch über die Heilsgewissheit sprach, prompt stand irgendwer auf und sagte bedenklich, wir haben das Heil doch nicht in der Tasche wie ein Geldbeutel. Und dann habe ich jedes Mal nur erwidern können, darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass der Herr Jesus mich in seiner Tasche hat und dass ich dieses auch weiß. Ein andermal belehrte mich ein Pastor, wir müssen jeden Tag das Heil neu ergreifen. Da erwiderte ich, in meinem Garten ist ein Apfelbaum eingepflanzt. Der muss nicht jeden Tag neu darum ringen, dass ein Apfelbaum sei. der muss nicht jeden Tag sich neu darum sorgen, dass er nicht über Nacht ein Pflaumenbaum werde. Er ist ein Apfelbaum. Aber darum muss er ringen, dass er Früchte bringt. Darin besteht der tägliche Kampf des Glaubens, dass ich die Früchte des Geistes bringe, dass mein Leben etwas sei zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ja, darum muss ein Christ ernstlich kämpfen. Aber um seinen Heilsstand braucht er nicht mehr zu kämpfen, wenn er sich dem Herrn Jesus verschrieben hat, der uns am Kreuz erkaufte und versöhnte. Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Und deshalb fasse ich bloß noch mal kurz zusammen, was wir heute Morgen gehört haben. Jesus stillt unseren Lebenshunger. Nur bei ihm können wir echte Erfüllung finden. Jesus nimmt die Sünder an und er stößt seine Kinder nicht hinaus. Und Jesus bringt uns sicher an das Ziel, denn das ist Gottes Wille. Und ich glaube, diese Wahrheiten sind doch eine wirklich gute Grundlage, mit Zuversicht und Freude ins neue Jahr zu gehen. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen.